Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD SYNNEX.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir haben heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Datenspeicher. Präsentiert, gesponsert wird das Ganze von HPE und dort arbeitet auch mein heutiger Gast Michael Ettengruber. Er ist Storage Architect, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Michael, du musst es gleich sagen. Michael fühlt sich komisch an, weil im E-Mail-Verkehr und auch danach ich dich auch immer Etti nennen durfte. Jetzt die große Frage, machen wir damit weiter oder bist du Michael?
Hi. Nee, wir machen damit weiter.
Okay, also Etty ist gesetzt und alle, die diesen Podcast hören und den Namen Etty hören, die wissen sofort, das bist du, ja?
So genau, ja, so diese Richtung.
Okay, du bist Storage Architect, du bist wahrscheinlich schon länger in diesem Business unterwegs, vielleicht kannst du uns so ein bisschen erklären, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist, was ist so dein Background, dass wir das so ein bisschen greifen können.
Ja, schwierig, genau. Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Nur es hat erst mal Zeit gedauert. Aus, wie soll ich sagen, naheliegenden Gründen. Nee, eigentlich habe ich angefangen in der IT. Ich habe in der IT begonnen als Admin, als Administrator, habe mich quasi professionell um das Zeug gekümmert. Professionell im Sinne von es am Leben, am Laufen gehalten. Und bin dann irgendwie sukzessive, also ich sag immer gern, mir wurde irgendwann tatsächlich die IT zu langweilig, weil es hat alles funktioniert. Als sozusagen.
Du hast einen guten Job gemacht, das kann ja auch sein.
als der Betrieb von IT mehr oder weniger in Richtung Commodity ging und man dann immer basteln musste, das irgendwie am Leben zu halten, dann wurde es irgendwie langweilig für mich. Aber das ist aber schlicht dem Umstand geschuldet, dass ich da schon im zarten Alter von 11 Jahren damit angefangen habe und man damals einfach alles selbst basteln musste. Ne? Und bin dann sozusagen in Richtung Produktmanagement gegangen mit einem sehr, sehr starken technischen Hintergrund. Das habe ich 12 Jahre gemacht bei HPE Produktmanager und seit 3 Jahren eben jetzt wieder zurück zur Technik. In dem Maße, als sozusagen das Excel-Schubsen überhand genommen hat, habe ich mich eher dafür entschlossen, wieder mich mehr um Nullen und Einsen zu kümmern. Und mit Nullen und Einsen tatsächlich hart am Gerät zu arbeiten und weniger nur drüber zu reden. Wobei, heute reden wir ja nur drüber.
Ja, okay, ja gut, Excel-Schubsen klingt auch wieder nach Langeweile. Also ich hoffe, dir wird jetzt demnächst nicht nochmal langweilig. Ich hoffe, du hast dein Thema jetzt gefunden. Wobei man sich natürlich auch in dem Thema weiterentwickeln kann. Das werden wir wahrscheinlich auch über die 3 Episoden merken. Wir haben so eine grobe Gliederung gewählt, dass wir heute so ein bisschen über die Historie sprechen, weil wenn wir uns anschauen, was passiert jetzt gerade, was passiert vielleicht auch demnächst, also wir reden von der Zukunft, dann darf man auch mal den Blick in den Rückspiegel werfen und schauen, ja, wo kommt das denn alles her? Also wenn wir über Datenspeicher reden, dann wäre wahrscheinlich die erste Frage, die man stellen darf, seit wann gibt's die denn überhaupt?
Naja, Datenspeicherung per se gibt schon so lange, solange es Daten gibt, weil, naja, es muss ja Daten geben, dass man sie speichern kann. Oder anders ausgedrückt, habe ich keine Daten, bräuchte ich auch keinen Speicher dafür. Ja. Das heißt also, solange es im weitesten Sinne elektronische Datenverarbeitung gibt, gibt es Speicher. Allerdings hat sie halt mit den 80er und den vor allem dann den 90er Jahren eine gewisse, ich sag schon fast, Demokratisierung der Informationstechnologie Einzug gehalten, nämlich auf einmal saß oder stand jeder vor so einem Gerät. Ne? Er erinnert sich ja noch mit großer Freude Anfang der 70er Jahre, als ein, ich weiß nicht, ob es das CEO war von IBM oder von irgendeinem anderen damaligen Computerhersteller, sagte, naja, er sieht den Bedarf für vielleicht 10 oder 20 Computern weltweit. Bill Gates hat einmal sinngemäß, das ist jetzt kein Zitat, sinngemäß gesagt, er sieht jetzt keinen Sinn drin, dass sich jeder nach Hause einen Computer stellt. Die Realität hat beide, glaube ich, mehr als überholt. Und in dem Maße, wie natürlich in den 90er Jahren die Daten gewachsen sind, in dem Maße hat man auf einmal festgestellt, dass einfach ein paar Festplatten in irgendein Servergehäuse zu kloppen und die dann als Speicher zu betreiben, nicht mehr ganz die Anforderungen erfüllt, sondern dass man sich da mal Gedanken drüber machen muss, wenn man das vielleicht etwas nachhaltiger, und zwar jetzt technologisch nachhaltiger gestalten könnte oder sollte. Und so kam es eigentlich langsam aber sicher zur Entwicklung von zentralen Speichersystemen oder generell von Speichersystemen und zentralen Speichersystemen.
Das heißt, zentrale Speichersysteme, ich habe es nicht mehr lokal bei mir, zum Beispiel die Festplatte in meinem Desktop-PC unter meinem Schreibtisch, das wäre lokal, und zentrale Datenspeicher wären, wir sitzen in einem Büro, da sitzen 5 Menschen und die haben einen zentralen Speicher irgendwo im Keller. Das wäre jetzt die Definition mit Beispielen gefüttert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. So die okay. Richtung. Das heißt, der zentrale Datenspeicher residiert genauso wie die Server, sprich die Compute-Geräte, die Rechnergeräte in einem Rechenzentrum, ist aber tatsächlich logisch und physisch separat, ist ein eigenes Gerät, das da steht und da möglichst unauffällig seine Arbeit verrichten soll.
Okay, das heißt, 80er, 90er Jahre ging das los, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Und kannst du dich noch an die ersten zentralen Datenspeicher erinnern?
Ja, aus meiner eigenen Historie heraus, ja. Das war also Mitte der 90er Jahre, als wir damals bei meinem damaligen Arbeitgeber die ersten zentralen Speichersysteme gekauft haben. Und das war natürlich im Vergleich zu heute, wie soll ich sagen, obwohl es erst 30 Jahre her ist, knapp 30 Jahre, sind noch nicht 30 Jahre, blickt man doch schon fast etwas nostalgisch zurück. Damals hatte man noch Zeit in der IT, ne, weil es ging alles noch viel langsamer. Und das, was ja, sag ich mal, ein beinahe schon historisch anmutendes Speichersystem von einem aktuellen Speichersystem ja unterscheidet, ist natürlich das Thema Performance, Leistung. Und vor allem weniger jetzt Leistung absolut, sondern Leistung im Bereich auch Skalierbarkeit. Das heißt, wie klein kann ich anfangen, wie groß kann ich werden? Das ist ja heute um Größenordnungen flexibler, als das damals ganz am Anfang war. Aber damit ist gar nicht nutzend gearbeitet. So mit Dingen, die aus den frühen 80ern kamen, mit dicken Kabeln, mit dicken Kupferkabeln, wer sich an die noch erinnert. Also wie soll ich jetzt sagen, alleine schon aus dem Gedanken des Ressourcenverbrauchs, ein 5 Meter SCSI-Kabel, da waren also verlässlich 2 Pfund Kupfer drin. Ne? Das gibt's heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber damals war das natürlich State of the Art und es war was völlig Neues. Es war etwas völlig Neues, was Faszinierendes. Es können jetzt mehrere Betriebssysteme, mehrere Rechner, mehrere Server gleichzeitig auf ein zentrales Storage-System zugreifen und ihre Daten austauschen. Und ich musste nimmer mühselig per Band, per Diskette, per Netzwerk, USB gab's damals noch nicht, per irgendwelchen Medien austauschen. CD und DVD gab's schon. Genau, CD und DVD gab's. Und wer noch einen CD-Brenner und einen DVD-Brenner hat und noch den Buffer Underrun kennt, der weiß, das war damals ein hartes Leben.
Ja, es war's. Da kann ich mich auch dran erinnern. Es gibt so 2 Erlebnisse als Kind, als Jugendlicher. Die Grenzen verschwimmen ja je nach Kind. Manche früher, manche später. Also irgendwie so, ich war in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Altersspanne. Und ich kann mich an unsere LAN-Partys erinnern, als dann lokale Festplatten dann zu zentralen Datenspeichern wurden, weil alle ihre Rechner dran angeschlossen haben, um dann das Zeug runterzuziehen, damit man auch fürs nächste Jahr genug Spiele und Co. hatte. Das ist ganz interessant. Und dann, aber es ist wahrscheinlich nicht das Gleiche. Es gibt Irgendwann die Entwicklung, Anfang 2000er, habe ich noch in Erinnerung, dass ich dann sowas wie Kazaa genutzt habe. Ich glaube, die Verjährungsfrist müsste eingesetzt oder abgelaufen sein. Also man kann mich
bei
jetzt nicht mehr...
Bei uns allen.
Ja, gut, gut. Ja, also vielleicht kann sich da auch noch der eine oder die andere dran erinnern, als man dann was runterladen wollte, irgendein Spiel oder irgendein Film oder irgendwelche Musikdateien. Und gleichzeitig hat man auch alle anderen wieder angeboten. Das wussten die meisten halt nicht. Dafür wurde man dann bestraft. Nicht fürs Downloaden, sondern fürs Uploaden, was zeitgleich passierte. Das war ja auch ein zentraler Datenspeicher, aber irgendwie auch nicht, ne? Weil es lag ja nicht auf einem Datenträger irgendwo, sondern weil ich gleichzeitig angeboten habe, war es ja wahrscheinlich auch wieder dezentral. Ne? Aber das ist so das, was ich historisch so da noch mit verbinde.
Ja, das war damals, also vom Konzept konzeptuell, war das auch ein durchaus ernst zu nehmen dargestellter Konkurrent zentraler Speichersysteme. Es gab da tatsächlich Anbieter, kennt heute kein Mensch mehr, sind auch sang- und klanglos von der Bildfläche verschwunden, die tatsächlich sowas, also Peer-to-Peer, dezentrale Speicherhaltung, dezentrale Datenhaltung für Unternehmen, wie soll ich sagen, anpreisen wollten und sagen, das ist ja alles Mist, das Risiko, Klumpenrisiko viel zu hoch, zentraler Speicher geht ja eh bloß kaputt. Wir verteilen das über ganz, ganz, ganz viele Bereiche, Knoten, wie auch immer, Rechner bis hin zum Desktop, und da liegen eure Daten, und dass alle eure Desktops gleichzeitig kaputt gehen und dass alle anderen Rechner gleichzeitig kaputt gehen, ist so unwahrscheinlich, das ist viel sicherer und viel besser, hat sie dann ganz schnell erledigt gehabt. Und diese Konzepte haben natürlich überstanden. Es gibt heute große Dienstanbieter, oder für große Speicherbereiche macht man das tatsächlich noch, aber halt nur noch auf dedizierten Knoten und nicht so wie damals, ne? Da wurde am Rechner wurde gespielt und gedownloadet und geuploadet und alles quasi auf einem. Das ist Geschichte.
Ja, und ich habe mal geguckt bei Kazaa, wenn man bei Wikipedia in die Basisdaten geht, also Gründung und wann gab es das letzte Update etc. pp., da steht finanziert durch Malware. Das sagt ja eigentlich schon, dass das ja schon auch ein Eintrittstor und aus Cybersicherheitsgründen wahrscheinlich auch nicht das beste Mittel der Wahl ist, um auch dann Enterprises, Unternehmen dann sinnvoll zu schützen. Ne? Aber nochmal das Thema Performance. Also es war eine technische Limitierung, das hast du schon herausgearbeitet. Kapazität wiederum war allerdings schon skalierbar, oder? Ich meine, wenn ich mir eine riesige Halle nebenan baue, also kapazitätstechnisch gab es wahrscheinlich keine Grenzen, sondern es war eher dieses Performance-Ding.
Ja, das war halt, das lag halt, wie soll ich sagen? Es lag halt schlicht in der Frühzeit der Entwicklung. Wir haben damals in den 90ern generell haben wir ja sehr stark busorientiert in unseren Infrastrukturen gearbeitet. Wer sich an die 90er zurückerinnert, da gab es ja noch BNC-Kabel, also diese Antennen-Koax-Kabel, da hingen sie alle dran, das war ein Bus, ne? Einer konnte sprechen, alle anderen konnten nur zuhören. Es war also eine sehr undemokratische Kommunikationsweise, weil immer nur einer reden konnte und alle anderen waren ausschließlich zum Zuhören verdammt. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig, wenn mehrere oder viele Computersysteme parallel mit vielen einzelnen Festplatten kommunizieren wollen. Und das Protokoll und die Topologie, die dahinter stand, hieß SCSI, Small Computer System Interface, 82, 84 von einem gewissen Herrn Shugart entwickelt, als Universal-Kommunikationsinfrastruktur innerhalb eines Rechners. Und da konnte aber auch immer nur mit einer Festplatte gesprochen werden. Ich konnte ganz, ganz viele Festplatten anschließen, aber wenn ich damit sprechen wollte, also sprich, wenn ich da lesen oder schreiben wollte, dann konnte ich immer nur mit einer reden. Damit hat meine Kapazität wunderbar skaliert, nur die Performance hat schlicht nicht mit skaliert. Und das war eigentlich Ich sage mir ganz offen, das war die größte Krücke in den Anfangszeiten zentralen Speichersysteme. Und das war auch, als das Problem gelöst wurde, und das lustigerweise haben ja wir tatsächlich gelöst, damals mit unserem Enterprise Virtual Array, mit dem ersten Fibre-Channel-basierten Backend, dass ich parallel mit ganz, ganz vielen Platten sprechen kann. In dem Moment ist dieses ganze zentrale Speicherthema abgehoben, sage ich im weitesten Sinne. Es wurde Commodity, es wurde ganz normal, es wurde gang und gäbe. Und der zweite Boost, den wir damals gebraucht haben, Ende der 90er kam der, war dann das Thema Virtualisierung, also Paravirtualisierung über Hypervisor, VMware, Hyper-V, gut, kam ein bisschen später, wie sie alle heißen. Das war die zweite ganz große Anschubfinanzierung, die quasi zentrale Speichersysteme dringend gebraucht haben, um wirklich breit im Markt reinwachsen zu können, um den Bedarf zu stillen.
Cool. Ich würde sagen, das ist das perfekte Ende, um als nächstes zu fragen, ja, wo sind wir denn heute? Von daher würde ich sagen, stopp, vorbei. Etty, vielen Dank, dass du diesen ersten Aufschlag gemacht hast, dass du uns so ein bisschen abgeholt hast. Wo kommt das Thema her? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über das Heute reden? Weil wir reden auch immer über die Historie, immer über die Vergangenheit. Das vergisst man manchmal. Und in der nächsten Episode schauen wir uns dann an, was passiert jetzt gerade, was ist State of the Art, was ist Commodity und was ist vielleicht das Modernere heute und was ist das Standard heute, um dann in der dritten Episode auch nochmal einen Blick in die Glaskugel zu werfen, wenn du eine Glaskugel dabei hast. Das werden wir sehen. Vielen Dank erstmal und dann bis zur nächsten Episode.
Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD SYNNEX und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.